ich habe mir dann schon gedacht, wäre ich nicht ausgerissen, wäre ich nicht hier. Und dann habe ich immer gehofft, dass meine Eltern sich melden, erstmal. Und dann kam mir ein Brief von meinem Vater. Der war aber nicht an mich gerichtet, sondern an das Personal dort. Da kam dann eine Schwester zu mir und sagte, du weißt aber, dass dein Vater dich in eine Jugendwerkhof stecken will. Weißt du das? Schau, wieso? Ja, dein Vater hat uns einen Brief geschrieben. Und da hat er reingeschrieben, dass er dich in den Jugendwerkhof steckt.
Es ist 1977. Sabine ist da 15 Jahre alt und seit mehreren Tagen in der Tripperburg in Leipzig. Ohne Kontakt nach außen, komplett abgeschottet. Und dann kommt endlich ein Brief von ihrem Vater. Doch statt zu fragen, wie es ihr geht, droht er mit dem Jugendwerkhof. Solche Werkhöfe sind eine besondere Form von Kinderheimen in der DDR. Hier sollen vermeintlich kriminelle Jugendliche zu besseren Menschen umerzogen werden.
Also erstmal war ich total traurig, weil er nicht drin stand, weil er nicht gefragt hat, wie es mir geht. Also das hat mich erstmal, ich dachte, er muss doch wissen, dass es mir nicht gut geht oder so. Warum fragt er nicht, wie geht's dir?
Den Brief hat Sabine in ihrer Patientinnenakte wiedergefunden. Sie hat ihn abfotografiert und mit zu unserem Gespräch gebracht.
Also ich wollte den jetzt mal kurz mal sehen, mein Vater hat eine unmögliche Schrift, kann man ganz schwer lesen. Und zwar schrieb er, ich muss jetzt mal gucken, wo ich den habe. Ach ja. Meiner Tochter Sabines Lebenswandel, den sie in den vergangenen Jahren führt, zwingt mich zu einem Schritt, den ich ungern tue. Ich muss, um sie vor weiteren Fehltritten zu bewahren und um meine Ehe nicht aufs Spiel setzen zu müssen, einen Antrag stellen auf Unterbringung in einen Werkhof. Sie hat nach vielen Ermahnungen und zuletzt nach einer Aussprache vor einer Kommission der Abteilung Jugendhilfe keine Lehren gezogen. Im Gegenteil, ihr Verhalten ist danach schlechter geworden. Ich möchte ihr, weil mich meine Ehefrau darum gebeten hat, noch eine Chance geben. Bereut Sabine und befolgt sie in Zukunft ihren Eltern ihre nur gut gemeinten Anweisungen und Ratschlägen, dann würde ich eventuell noch einmal verzichten.
Der Brief trifft Sabine. Nicht ein liebevolles Wort. Und trotzdem will sie darauf antworten, um dem Jugendwerkhof zu entgehen.
Und dann habe ich zurückgeschrieben. Ich kann dir den Brief zeigen, möchtest du? Also, der ist schon sehr alt. Den habe ich zusammengeklebt. Liebe Eltern und Geschwister, ich habe euren Brief erhalten. Ich habe ihn gelesen. Dabei habe ich noch einmal über alles nachgedacht. Nun weiß ich genau, dass ihr immer nur das Beste für mich gewollt habt. Und ich habe nie auf euch gehört. Ihr habt recht gehabt. Ihr wolltet nur, dass ich ein anständiges und ordentliches Mädchen werde. Hätte ich auf euch gehört, dann wäre ich jetzt nicht hier. Seit ich hier bin, habe ich alles eingesehen. Ich weiß jetzt, welches Unrecht ich euch angetan habe. Ich habe euch wirklich sehr enttäuscht, meine lieben Eltern. Ich bereue es auch sehr. Ich bitte euch sehr, versucht es doch noch einmal mit mir. Ich möchte nicht in einen Berghof. Zu Hause ist es doch am schönsten. Ich brauche euch doch ohne Eltern. Ist das Leben nicht schön?
Ohne Eltern ist das Leben nicht schön? Hier antwortet ein verzweifeltes Mädchen. Sabine ist ja wegen ihrer Eltern abgehauen. Sie will weg und der Gewaltspirale zu Hause entkommen. Sie will frei sein. Weg von den Schlägen, den Schreien und der Kälte. Sabine sehnt sich nach dem Tag, an dem sich die Tür nach draußen endlich wieder öffnet, sie der Tripperburg entkommt und ein neues Kapitel starten kann. Ihr hört Diagnose unangepasst. Der Albtraum Tripperburg. Ein ARD-Podcast über die sogenannten Tripperburgen der DDR. Hier wurden Mädchen und junge Frauen unter dem Vorwand, eine Geschlechtskrankheit zu haben, eingesperrt. Mit diesen Frauen haben wir gesprochen. Das ist Folge 3, Systemfehler. Ich bin Charlotte Witt und ich führe euch durch die Geschichte. Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht kennt, hört am besten von Anfang an. Ihr findet sie alle in der ARD-Audiothek. In In der letzten Folge haben zwei Frauen von schweren Misshandlungen erzählt, die sie auf diesen Stationen erleben mussten. Wir haben mehr darüber gelernt, wie die Stationen funktionieren und warum es überhaupt so einen Ort wie die Tripperburg gab. In dieser Folge geht's raus aus der geschlossenen Station. Hinter Sabine liegen 4 Wochen Freiheitsentzug, Gewalt und Grausamkeit. Sabine ist da 15 Jahre alt. Ende der 1970er wird sie bei einer Hausparty von der Polizei mitgenommen und in die Tripperburg gebracht. Nach 31 Tagen wird sie entlassen. Sie darf endlich durch die schweren Türen der geschlossenen Station treten und frische Luft atmen. In einen Jugendwerkhof kommt sie nicht. Dafür geht sie zurück an den Ort, vor dem sie eigentlich geflohen ist. Ihr Zuhause. Frei und unbeschwert fühlt sich Sabine also nicht.
Also ich wurde dann abgeholt von meiner Mutti. Die stand unten. Also ich wurde runtergebracht und meine Mutter stand unten vor dem Haus und hat mich mitgenommen. Also an Gespräche kann ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube, ich bin ganz still runtergegangen und bin einfach mitgegangen. Sie hat dann gesagt, komm, wir gehen jetzt was essen. Wir sind dann noch in so ein Café gegangen am Bayerischen Bahnhof. Café Windmühle nannte sich das. Sie hatte dann was zu essen für uns bestellt. Ich konnte nicht essen. Also ich war unsicher. Erstmal habe ich mich ganz furchtbar gefühlt, auch äußerlich. Ich dachte, oh Gott, wie sehe ich aus? Na, ich habe mich ewig nicht mehr gepflegt und richtig. Und dann hatte ich plötzlich so das Gefühl, mir wird alles zu viel. Ich bin mit Menschen gar nicht mehr klargekommen. Die Menschen waren mir alle zu viel. Dann sind wir nach Hause gegangen. Ich bin dann hoch in, mein Vater war im Wohnzimmer, die Tür war offen. Ich hatte schon Angst. Was kommt jetzt? Hab mich auch geschämt. Also beides. Geschämt habe ich mich. Angst hatte ich. Er hat mich aber nicht beachtet. Ich bin dann in mein Zimmer und habe meinen Plattenspieler angemacht. Can you hear the drum, Fernando? Fernando von ABBA. I remember long ago another starry night like this.
In the firelight, the night. Zu Hause bedeutet für Sabine ein alkoholkranker Vater, der sie schlägt und sonst eher ignoriert. Eine Mutter, die wegschaut. Und ihre 10 Geschwister. Die Stimmung ist geprägt von Kälte, Streitereien und fehlender Liebe. Und dahin kehrt Sabine nun zurück.
Ich bin ja dann nach Hause gegangen und dachte mir, Gott, warum habe ich dir einen Brief geschrieben? Warum? Weil ich gleich wieder wütend war. Als ich bin nach Hause gekommen, ging es gleich, mein Vater hat wieder nicht mit mir gesprochen, mich gleich ins Zimmer eingesperrt. So, ich sollte nicht mehr rausgehen. Ich bin wieder rausgegangen. Ich bin wieder ausgerissen.
Der Brief, der erst noch Hoffnung und Freiheit aus der geschlossenen Station für Sabine bedeutete, diesen Brief bereut sie jetzt. Er macht sie wütend. Ich verstehe sie, denn zu Hause hat sich für Sabine nichts geändert. Genauso wie ihr Wille davor zu fliehen. So richtig hinter sich lassen kann Sabine die Tripperburg nicht. Sie wird weiterhin überwacht. Sabine muss sich regelmäßig in einer Fürsorgeeinrichtung vorstellen. Diese Einrichtung ist so etwas wie das Jugendamt heute. Dort muss sie sich zur Nachkontrolle melden. Sie weiß nicht mehr genau, wie lange das noch so ging. Wir konnten es auch nicht recherchieren, es gibt dazu keine eindeutigen Quellen. Wer aber nicht bei der Kontrolle auftauchte, wurde wieder eingesammelt und zurück auf die geschlossene Station gebracht. Ziel dieser geschlossenen Station war es ja, dass sich die Frauen nach ihrer Entlassung in die sozialistische Gesellschaft integrieren. Zum Beispiel regelmäßig arbeiten gehen. So steht es in der Hausordnung der Station in Halle. Wer dem nicht nachkommt, kehrt zurück in die Tripperburg oder erfährt andere Formen der Disziplinierung. Zum Beispiel werden einige Jugendliche in Jugendwerkhöfe gesteckt. Die werden für schwer erziehbare, unangepasste oder kriminelle Jugendliche gegründet. Militärischer Drill, Zwangssport und Bestrafungen stehen dort auf der Tagesordnung. Ziel der Werkhöfe ist es, diese Jugendlichen zu sozialistischen, charakterfesten und lebenstüchtigen Menschen umzuerziehen. So beschreibt es auch eine Doku aus dem Jahr 1968.
Junge Verurteilte und arbeitsscheue Herumtreiber, jugendliche Waisen, denen helfende Elternliebe fehlte, kleine Diebe und schwer Erziehbare, die von den Eltern hierher gegeben wurden. Von allen Kindern, die heranwachsen, bilden sie nur eine kleine Gruppe. müssen Sie jetzt im Jugendwerkhof lernen, diszipliniert und ordentlich zu sein.
Im Unterschied zu den geschlossenen venerologischen Krankenstationen sind die Jugendwerkhöfe gut dokumentiert und erforscht. In Werkhöfen landen nur Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Während die Frauen in den Tripperburgen meist nur einige Wochen festgehalten werden, dauert der Aufenthalt im Jugendwerkhof viel länger. Im Durchschnitt 18 Monate. In so einem Jugendwerkhof landet Sarah. Sie heißt eigentlich anders. Wir haben ihren Namen geändert, weil sie anonym bleiben möchte. Mit 11 Jahren kommt sie das erste Mal ins Heim. Bis sie 18 wird, soll das auch so bleiben. In dieser Zeit landet Sarah auch 5-mal in der Tripperburg. Als Tochter einer politisch Gefangenen steht sie automatisch unter Verdacht, nicht regimekonform zu sein.
Als Kind hatte ich die Erfahrung gemacht in dem Dorf, wo ich herkomme, dass ich behandelt wurde wie eine Aussätzige. Also als wenn ich irgendeine Krankheit hatte, die an alle übertragen wird. Ich wurde von allen gemieden, aber nicht jetzt von den Kindern, sondern die Kinder wurden von ihren Eltern darauf hingewiesen, dass sie mit mir nicht spielen dürfen, geschweige denn irgendwas anderes, also weder gesehen noch bespielt.
Und das sorgt dafür, dass Sarah unter ständiger Beobachtung steht.
Es wollte niemand was mit mir zu tun haben und dann dabei habe ich es auch belassen. Ja, es stand da natürlich in der Akte, die habe ich ja dann gelesen, dass ich dann mein Dorfkamerad oder mein Spielfreund mit einem Westkaugummi bestochen habe, dass er mit mir spielt. Einem Westkaugummi.
Sarah wächst erstmal bei ihrer Oma auf. Deren Mann lebt schon seit den 50er Jahren in Westdeutschland. Er schickt den beiden immer sogenannte Westpakete. Auch das fällt im Dorf auf.
Die Oma hat das dann immer von der Post abgeholt, kann ich mich erinnern, immer in eine Decke eingewickelt. Also als Kind habe ich mir nicht dabei gedacht, ne? Aber heute denke ich, Paket in die Decke einwickeln, bloß damit es niemand sieht oder so. Ne?
Obwohl auch andere im Dorf Westpakete bekommen, stehen die beiden trotzdem unter Beobachtung. Die NachbarInnen achten darauf, wann Sarah abends nach Hause kommt. In der Schule wird ihr Nachhilfe verordnet, damit die Stasi Sarah über ihre Mutter ausfragen kann. Ihre Nachhilfelehrerin teilt die neuen Infos dann immer mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Und ihre MitschülerInnen mobben sie. Irgendwann reicht es Sarah. Sie fängt an, sich dagegen zu wehren und verpasst einem Mitschüler eine Ohrfeige. Und mit eben dieser Ohrfeige beginnt Sarahs Heimkarriere.
Ich war 11 und die haben dann, also haben mich dann einfach in der Schule abgeholt. Ohne Vorwarnung stand dann ein großer Bus in der Schule, also so ein Barkas. Und da sind zwei Männer ausgestiegen, haben mich abgeholt mit meinem Ranzen rein ins Auto und da ging's ab. Also ich wusste gar nicht, was da passiert. Und ja, und so bin ich ins Kinderheim gekommen.
Ganze 3 Jahre verbringt Sarah dort, bis sie mit 14 Jahren in einen Jugendwerkhof mit Freigang bei Erfurt gesteckt wird. Heißt, Sarah konnte weiter ihre Oma sehen, wenn sie Ausgang hatte. Auch mal an den Wochenenden zurück nach Hause. Als sie von dort abhaut, wird sie von der Polizei in die geschlossene venerologische Station nach Leipzig gebracht. Da ist sie 15 Jahre alt. Ihr sind vor allem noch die Hierarchien im Gedächtnis geblieben. Wie jede für sich kämpft. Und Sarah, die einfach versucht zu überleben.
Und was wolltest du machen? Musstest fügen. Und hast du dann treu und brav in der Reihe angestellt und wenn du dran warst, warst du dran.
Die Reihe, von der Sarah hier spricht, ist die vom Untersuchungszimmer auf der geschlossenen Station. Täglich werden hier die Frauen gynäkologisch untersucht. Die junge Sarah fühlt sich dabei komplett ausgeliefert. Aber sie hat keine Wahl. Die Untersuchung ist Pflicht.
Also man hat über nichts nachgedacht. Also man hat den Kopf komplett ausgeschalten, also ich zumindest. Für mich war das abgeschalten und der Knopf ging erst wieder an, als ich raus war.
Doch nach der Tripperburg wartet keine Freiheit auf Sarah. Für sie geht es danach direkt nach Torgau, eine Stadt nordöstlich von Leipzig. In den Werkhof, der als der schlimmste überhaupt gilt.
Die haben mich in der Station abgeholt, haben mich in das Auto verladen und sind mit mir nach Torgau gefahren. Auf der ganzen Strecke wurde kein Wort gesprochen. Wie gesagt, das Auto war verklebt, also ich wusste ja nicht, wo es hingeht, außer Torgau. Ich hatte auch keine Vorstellung von Torgau, geschlossener Jugendwerkhof, gar keinen Plan. Und es hat keiner die ganze Fahrt mit mir gesprochen.
Im Jugendwerkhof angekommen, wird Sarah von einem Erzieher in Empfang genommen. Sie solle den Mund halten und nur antworten, wenn man sie was frage. Das sind die ersten Worte, die Sarah dort hört.
In den Torau ist es natürlich so, man ist gefangen. Ne? Man ist von Mauern umgeben, man ist von Schäferhunden umgeben. Freiheit gibt's da nicht, wie im normalen Berghof, man kann raus. Das war in Torau alles nicht möglich. Also wir waren 24/7 waren wir eingesperrt. Und der Erzieher konnte je nach Lust, konnte er dich weiter eingesperrt halten. Je nachdem, also er hatte die freie Wahl und du hast dich nicht beschweren können bei irgendjemanden. Hast niemanden gehabt, also wo wolltest du hin?
Sarah ist wieder eingesperrt. Sie kommt von einer Einrichtung in die nächste. Nur weil sie einigen Menschen im System nicht passt, soll sie umerzogen und klein gehalten werden? Ich frage mich, wieso Sarah immer wieder an Menschen gerät, die sie unterdrücken, ihr Anderssein bestrafen und ihr Gewalt antun. Das sind Krankenschwestern und Ärzte auf den geschlossenen Krankenstationen. Oder Erzieherinnen und Aufseher in den Werkhöfen. Aber auch im Kleinen, wie die DorfbewohnerInnen, die Sarah ausgrenzen. Oder die Kinder, die sie mobben. Zeit für einen Draufblick. Was bedeutet staatliche Unterdrückung in der DDR? Und was für Auswirkungen hat das auf die Menschen? Dieser Frage ist meine Kollegin Ann-Kathrin Kanje nachgegangen. Mit ihr zusammen recherchiere ich für diesen Podcast. Sie hat sich mit Christian Sachse getroffen. Er ist Politikwissenschaftler und Theologe und war bis 1990 Jugendpfarrer in Torgau. Bis heute tritt er für die Rechte von Opfern der SED-Diktatur ein und forscht vor allem zu den Jugendwerkhöfen. Sachse erklärt uns, wie die staatliche Unterdrückung den Alltag der Menschen geprägt hat.
Der Sozialismus wollte ja einen sozialistischen Menschen und musste permanent daran herumbasteln, diese Menschen zu sozialistischen Menschen zu machen. Und dazu gehörte auch eine gewalttätige Erziehung, dazu gehörten Eingriffe in die Biografie der Menschen.
Und ohne diese Eingriffe hätte es die DDR wahrscheinlich nicht lange gegeben.
Dieses Land wäre, also der gesamte Ostblock kann man sagen, wäre ohne gewaltförmige Eingriffe, würde dieses Land binnen kurzem auseinandergefallen sein. Das heißt, die Gewalt war nötig, um die politische Stabilität zu erhalten. Das war der Kern und der blieb über die gesamte Zeit von 1945 bis 1989 so. Und das Problem war dann, das waren nicht nur die Panzer, das war nicht nur die Staatssicherheit, sondern es waren ganz viele kleine Mechanismen, die dazu mitgenutzt wurden. Also mein damaliger Freund, der Friedrich Schorlemmer, der hat mal gesagt, ohne die Mitarbeit von Millionen auf ganz kleinstem Niveau kann man auch eine Diktatur nicht stabil halten.
Friedrich Schorlemmer ist ein DDR-Bürgerrechtler und Theologe. Diese Eingriffe, diese kleinen Mechanismen und die Gewalt, die finden auch schon im Kindergarten und in der Schule statt. Christian Sachse erinnert sich da auch an ein Erlebnis aus seiner Schulzeit.
Ich musste in der Schule die Schlesischen Weber aufsagen. Ja, das Gedicht von Heine, Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein einen dreifachen Fluch. Und nun war ich aber als Christ erzogen. Und ging zu meinem Lehrer und sagte, das kann ich nicht. Also mit solchen Flüchen umzugehen, das ist nicht, heute würde ich vielleicht ein bisschen lockerer sehen, aber das konnte ich damals nicht. So, was hätte ein Lehrer heutzutage gemacht? Hätte gesagt, na gut, okay, ich verstehe das, akzeptiere das, ist gut. Der sagte aber damals, das gehört zum Lehrplan. Das heißt, ich musste mich an jeder Stelle beugen und bücken, um in dieses System zu passen.
Ein anderer Ort für die sozialistische Erziehung sind die Pioniergruppen. Offiziell ist es zwar keine Pflicht, dort Mitglied zu sein, aber wer kein Mitglied wird, muss damit rechnen, ausgegrenzt und benachteiligt zu werden.
Und diese Mitgliedschaft wurde wirklich erzwungen. Also da wurden die Eltern in die Schule bestellt, dein Kind muss da reingehen. Dann haben sie es gemacht, auch wieder so eine relativ kleine Entscheidung, haben gesagt, na gut, dann geh da rein, so schlimm ist es ja nun auch nicht. Die haben natürlich da auch Altstoffe gesammelt, die haben Lieder gesungen, was weiß ich. Na siehste, ist doch gar nicht so schlimm. Aber das war auch wieder ein kleiner Schritt sozusagen in so eine Welt sich zu ducken. Dann kam die Jugendweihe, das ist sozusagen die staatlich verordnete Form der Konfirmation oder der Firmung gewesen. Und da hieß es, ja, wenn du da nicht mitmachst, kannst du dein Studium komplett vergessen.
Weiter geht es dann mit der Wehrerziehung. Eine Art vormilitärische Ausbildung der Jugendlichen in der DDR. Und ihr könnt es euch bestimmt denken, wer sich dagegen wehrt, bekommt wieder Ärger.
Diese ganzen kleinen Mechanismen, das waren die waren diejenigen, die sozusagen 95% der Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen in der DDR diszipliniert haben.
Und für die restlichen 5% gibt es gefürchtete Konsequenzen. Die kommen in Spezialheime, wie die Jugendwerkhöfe.
Man muss davon ausgehen, dass vor allen Dingen Kinder und Jugendliche waren das Potenzial für die Zukunft der DDR. Und man musste, damit die nicht aus dem Ruder laufen, musste man sie rechtzeitig prägen und musste ihnen sozusagen die Ideen ganz tief in die Köpfe pflanzen. Staatliche Unterdrückung droht immer damit, dich mit deiner bürgerlichen Biografie zu vernichten. Das war in der DDR sozusagen die Drohung, die immer im Hintergrund stand. Und sie wurde aber nicht gleich in voller Schärfe ausgesprochen, sondern auch in kürzeren oder kleineren Drohungen sozusagen übersetzt. Und dieses ganze System hat dafür gesorgt, dass man sich halt sein gesamtes weiteres Leben geduckt benommen hat. Und das ist Unterdrückung.
Und Sarah? Wie hat sie die staatliche Unterdrückung in ihrem Alltag erlebt?
Na, sie wollten mich schon anders haben. Also jeder hat an einem rumgezerrt, wollte einen umkrempeln und dass man eine andere politische Haltung hat, eine andere politische Einstellung, andere Werte in sich sieht. Ich habe das nicht so gesehen. Na, also für mich war das auch nicht wichtig. Und ich wollte eigentlich bloß in Ruhe gelassen werden.
Sarah kommt nach der Trippeburg 1985 in den Jugendwerkhof nach Torgau. Ihre ganze Kindheit und Jugend hat sie das Gefühl, dass sie nicht dazugehört.
Ja, also in dem System DDR habe ich mich eigentlich ein bisschen verloren gefühlt. Nicht, dass ich jetzt sagen kann, es war alles schlecht. Na? So war es ja nicht. Aber es war, gerade was politische Sachen angeht, war man eingesperrt. Entweder du hast dich dem System angepasst oder du warst andersdenkend. Und wer andersdenkend war, musste aussortiert werden. Na, innerlich habe ich schon gedacht, die können mich mal. Ich mache sowieso das, was ich denke oder wie ich es für richtig halte. Ich will nicht sagen, dass alles richtig war, was ich gemacht habe oder was meine Mutti gemacht hat. Aber in der damaligen Zeit würde ich sagen, das war das Einzige, was ich tun konnte. Als Kind konnte ich mich nicht wehren und später war es dann zu spät. Na, also entweder ich bin wirklich Fisch oder ich bin Fleisch.
Sarah versucht immer wieder vor diesen Ansprüchen wegzulaufen. Doch das bringt nur neue Probleme mit sich, wie die Tripperburg. In den 1980er Jahren wird Sarah insgesamt 5-mal dort eingewiesen. Jedes Mal verbunden mit den brutalen Untersuchungen, dem monotonen Alltag und der körperlich anstrengenden Arbeit. Denn auch in der DDR verfolgt man das Ziel, Arbeitsdisziplin zu schaffen. Sarah nennt das Arbeitstherapie. Sie erlebt sie in den 80ern in der geschlossenen Station in Leipzig. Arbeitstherapie gibt es noch heute, natürlich in einem anderen Kontext. Aber die Idee, mit Arbeit Menschen zu heilen und zu resozialisieren, ist echt alt. Sie lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. In der DDR steht das Recht auf Arbeit und die Arbeitspflicht sogar in der Verfassung. Beschäftigung ist also ein hohes Gut und ein grundlegender Aspekt der kommunistischen Erziehung. Wer viel arbeitet, tut viel für die Gemeinschaft, die ja an oberster Stelle in der DDR steht. Für Sarah ist diese ständige Disziplinierung Alltag. In Heim- und Werkhöfen wächst sie mit strikten Regeln und Arbeitsmaßnahmen auf. Alles mit dem Ziel, sie nach sowjetischem Vorbild umzukrempeln, wie Sarah sagen würde.
Also dieser typische Makarenko-Spruch, den ich jetzt wahrscheinlich gar nicht komplett zitieren kann. Wenn du willst, werden wir dir helfen. Wenn du nicht willst, werden wir dich zwingen. Punkt, zwei Sätze. Und nach diesen Sätzen wurde im Prinzip auch verfahren.
Makarenko ist der bedeutendste Pädagoge der Sowjetunion. Er wirkt im frühen 20. Jahrhundert. Seine Ideen zur Heimerziehung werden in der DDR übernommen. Er hat vor allem Straßenkinder in der Sowjetunion aufgenommen, um sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Im Mittelpunkt steht bei Makarenko die Gemeinschaft. Wer gegen die ist oder nichts zum Wohle aller beiträgt, wird ausgegrenzt, bestraft oder beschämt. Praktiken, die Jugendliche wie Sarah auch in den Wehrküffen der DDR erleben.
Dieses Rebellieren wurde mit einer unglaublichen Härte, weil das ja sozusagen die letzte Station war, Torgau oder auch die Jugendwerkhöfe, wurde mit einer unglaublichen Härte zerschlagen. Also mit Dunkelarrest, mit Essensentzug, illegalerweise auch mit Schlägen. Das war also so, dass man gesagt hat, wenn wir die jetzt nicht kleinkriegen, wer denn dann noch?
Natürlich kommen nicht alle aufsässigen Jugendlichen in einen Jugendwerkhof. Das ist tatsächlich nur das letzte und härteste Mittel, um in die Erziehung von Jugendlichen einzugreifen. Der Staat hat auch andere Möglichkeiten.
Im Zweifelsfall hat die Jugendhilfe eingegriffen, die auch im allgemeinen Bewusstsein eher zu den Unterdrückungsorganen gehörte. Die Jugendhilfe hat sich dann bei den Eltern gemeldet, in der Schule gemeldet, Heimerziehung angedroht, Änderungen eingeklagt. Und wenn die nicht passierten, wurden die dann in Heime eingeliefert. Das war das Zentrum. Das zweite Zentrum waren die Schulen, die sozusagen eine in Anspruch genommen haben, auch elterliche Erziehung korrigieren zu sollen.
Das klingt für mich so, als konnten sich Jugendliche dem so gar nicht entziehen. Kindergarten, Schule und Jugendorganisationen versuchen sie sozialistisch zu prägen. Bei unseren Zeitzeuginnen haben diese Maßnahmen offenbar nicht den gewünschten Effekt. Mit einschneidenden Folgen für ihr junges Leben. Sarah kommt mit 11 Jahren ins Heim, Sabine nach der Trippeburg. Beide werden mit strengen Hausordnungen und vielen Regeln konfrontiert. Das geht nicht spurlos an ihnen vorbei.
Die Folgen für Kinder und Jugendliche aus den Spezialheimen auf einen Punkt bringen will, muss man sagen, die haben oft genug ihr komplettes Leben ruiniert. Und zwar psychisch, physisch und sozial. Die leben heute mit dem Gefühl, das überkommt mich manchmal auch so ein bisschen, leben heute mit dem Gefühl, dieses Land DDR hat mir meine Biografie gestohlen. Und das gibt's an vielen Stellen dann.
Und damit beantwortet sich auch meine Frage von eben, wieso Sarah in ihrem Umfeld so viel Ausgrenzung erfährt. Nicht, weil irgendwie alle um sie herum für die Stasi oder den Machtapparat arbeiten. Nein, Unterdrückung wirkt gesamtgesellschaftlich über Angst.
Und das Totalitäre, also das totale, umfassende, ist gewesen, dass jeder betroffen sein konnte. Und nicht jeder war betroffen, aber jeder konnte sich ausrechnen, wenn ich was falsch mache, ich könnte ins Visier kommen. Und das ist das Eigentliche und das ist sozusagen zu 100% in der DDR umgesetzt worden. Insofern ist es schwierig, vom Ausmaß zu sprechen, weil das alle betroffen hat.
Auch Christian Sachse. Er engagiert sich in den 80ern in Widerstands- und Kirchengruppen. Aber als Pfarrer in Torgau schaffte er es nicht, gegen den Werkhof zu rebellieren. Das bereut er bis heute.
Das ist ein ganz großes Versäumnis in meinem Leben, dass ich auch versuche immer noch zu verstehen, was da mit mir gewesen ist.
Er läuft damals immer mit so einem mulmigen Gefühl am Jugendwerkhof vorbei. Seine Frau bewirbt sich in den 80ern sogar auf eine Stelle als Krankenschwester im Werkhof, um den Jugendlichen zu helfen. Aber sie wird abgelehnt.
Um sozusagen so Wallraff-mäßig so ein bisschen danach nach innen reinzukommen in diese Sache. Und da haben sie aber kurz vorher rausgekriegt, dass sie meine Frau war. Und dann war denen klar, dass sie da nicht nur helfen wollte. Sondern, und die ist dann nicht reingekommen. Die hat sozusagen unsere Ehre noch ein bisschen gerettet. Aber dass wir da nicht einfach mal protestiert haben oder irgendwas, irgendein Plakat dran geklebt haben, so nicht oder so. Das ist, finde ich, heute noch beschämend, muss ich sagen.
So wie viele Menschen eine systematische Unterdrückung erst möglich machen, können Einzelne dieses System aufbrechen. Das gelingt nicht immer und macht das Leid nicht ungeschehen. Aber es zeigt, jemand setzt sich damit kritisch auseinander und versucht es in der nächsten Situation besser zu machen. Zurück zu Sarah. Sie passt also nicht in dieses sozialistische Menschenbild. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum sie sich ungerecht behandelt fühlt.
Na, ich finde es unfair, dass die Männer leben konnten, wie sie leben wollten, ob verheiratet oder geschieden oder Single oder wie auch immer, und dass auf die Frauen geguckt wurde. Und finde ich eigentlich furchtbar, dass die Frau nicht ihren Lebensstil halten konnte. Und wenn sie eben der Meinung war, ich möchte keinen festen Partner, ich brauche das nicht, dass das aber erforderlich war.
Wie soll Frau also sein? Dazu jetzt ein kurzer Crashkurs zum Frauenbild in der DDR. Laut Verfassung der DDR sind Frauen und Männer gleichgestellt. Aber in der Realität ist die Frau mehr für den Haushalt zuständig und das bei voller Arbeitszeit. Eine Aufgabenverteilung, die sich bis heute hartnäckig hält. Die Frau in der DDR war für den Staat vor allem eins: eine Wirtschaftskraft. Frauen sollen wie Männer voll erwerbstätig sein. Wie wichtig das für den Staat ist, zeigt auch ein Ausschnitt aus dem DDR-Fernsehen von 1972.
Wir lieben unsere Frauen. Wir lieben auch die Produktivkraft, Frauen. Gemeinsam mit uns mehrt sie unseren Wohlstand und unser Nationaleinkommen. Schon deshalb wäre es unklug von uns, auf die Gleichberechtigung der Frau zu verzichten.
Für die meisten Männer der DDR ist Haushalt Frauensache. Auch hier ist man der Überzeugung, dass sich das bisschen Haushalt von ganz alleine macht. Hinzu kommt, dass auch in der DDR Führungspositionen in Politik und Wirtschaft männlich dominiert sind. Natürlich gibt es im Vergleich zu Westdeutschland Erleichterungen für die Ostfrau. Ihnen steht ein bezahltes Babyjahr zu, es gibt flächendeckend kostenlose Kindergartenplätze und einmal im Monat einen bezahlten Haushaltstag. Aber Frauen arbeiten zum Beispiel weniger in gut bezahlten Berufen. Klingt gar nicht mal so gleichberechtigt. Laut Lotte Ulbricht, alles eine Frage der Motivation. Sie ist die Frau vom damaligen DDR-Staatschef Walter Ulbricht. Und hier hörte sie in ihrer Rede zum Frauentag 1963.
Deshalb möchte ich allen Frauen und besonders den jungen Mädchen von hier aus zurufen: Überwindet eure Minderwertigkeitsgefühle.
Na dann, danke für nichts, Lotte. Und zurück in unsere Geschichte, zu Sarah und Sabine. Täglich werden die beiden daran erinnert, nicht reinzupassen. Das wäre vielleicht kein Problem, wenn die Familie hinter ihnen stehen würde. Aber dieses Supportsystem haben sie nicht. Wenn ich mir vorstelle, mit 15 Jahren komplett auf mich alleine gestellt zu sein, ich wäre völlig überfordert gewesen. Keine Ahnung, ob ich das ohne meine Familie und Freundinnen hinbekommen hätte. Die haben mich immer aufgefangen. Mit ihnen konnte ich immer über alles sprechen.
Das war schon sehr beängstigend, wo ich sage, also wie lange der Staat das eigentlich durchgehalten hat, über wie viele Jahrzehnte, die jugendlichen Mädels, die anders waren, da irgendwie unterzubringen oder unter Kontrolle zu bringen.
So beschreibt Sarah ihr Gefühl der Unterdrückung. Sabine, die wir am Anfang gehört haben, verzweifelt an der Ignoranz in ihrem Umfeld, nachdem sie aus der Tripperburg entlassen wird.
Was mich so traurig gemacht hat oder woran ich fast verzweifelt wäre, dass niemand jemals mich gefragt hat, wo bist du denn damals überhaupt gewesen, als du weg warst? Dass alles eigentlich einfach so ganz normal weitergehen sollte. Du kommst raus, du gehst nach Hause, du gehst in die Schule und niemand fragt dich, was hast du erlebt? Und ich habe mich oftmals selbst schuldig gefühlt für das Eingesperrtsein. Aber ich sage mir, ich hatte keine Schuld. Niemand hatte das Recht, dich so zu behandeln. So würde ich das sagen. Und ich finde, das sollten sich auch andere Menschen sagen, denen sowas erlebt ist. Und niemand muss sich deswegen schämen.
Bis heute kämpfen die Frauen mit den Folgen und stecken zum Teil noch in ihrem persönlichen Aufarbeitungsprozess. Das, was sie in diesen geschlossenen Krankenstationen erlebt haben, war traumatisch. Anders lässt sich das nicht beschreiben. Und auch nach ihrer Entlassung geht es für viele weiter mit Problemen und neuen Herausforderungen. Zum Beispiel Sabine. Sie wird mit 16 Jahren schwanger und kommt in ein Mutter-Kind-Heim. Ihr Kind soll ihr nach der Geburt weggenommen werden.
Und in dem Mutter-Kind-Heim selber hatten sie mich auch gefragt, überlegst dir doch noch mal, du bist jetzt 16 Jahre alt, du musst deine Lehre noch machen und jetzt ein Kind, du bist noch so jung, überleg dir doch mal, möchtest du nicht dem Kind ein schönes Umfeld bieten? Und vielleicht hast du mal über eine Adoption nachgedacht.
Sabine kämpft darum, ihre Tochter zu behalten und bekommt dabei Hilfe von unerwarteter Stelle. Eine Erzieherin von der staatlichen Jugendhilfe. Sie stempelt Sabine nicht als unangepasst ab, sie hilft ihr. In der nächsten Folge lernen wir sie und auch Sabines Tochter Yvonne kennen. Das war Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg, Folge 3, Systemfehler. Danke euch fürs Dranbleiben. Ein herzlichen Dank an Sabine und Sarah, die in dieser Folge ihre Geschichten mit uns geteilt haben. Und auch an Christian Sachse für seine Einschätzungen. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es gerne weiter und lasst ein Abo da, damit ihr ihn schnell wiederfindet. Oder ihr hört gleich weiter, denn hier in der Audiothek findet ihr bereits alle Folgen. Und zum Schluss gibt es noch eine Podcast-Empfehlung für euch. In Tabulos spricht Moderatorin Claudia Kamit mit ihren Gästinnen über die Tabus ihres Lebens. Es geht um Themen wie Stalking, Süchte und psychische Erkrankungen. Den Podcast Tabulos findet ihr ab jetzt wieder jeden zweiten Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das war Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg. Nach einer Idee von Anne-Kathrin Kanier und Charlotte Witt. Projektleitung Amelie Hüsny. Dramaturgie und Skript Sophie Rauch und Floris Asche. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Recherche und Fact-Checking Anne-Kathrin Kanier, Charlotte Witt, Pia Uffelmann, Julian Daum und Christine Kasten. Technische Produktion und Sounddesign Ole Zender. Mit Originalmusik von Judith van Waterkant und Stefan Witzowski, mit Unterstützung des MDR-Rundfunkchores und des MDR-Sinfonieorchesters. Artwork Marie Ronniger und Jan Wurtmann. Dramaturgische Beratung Emily Ulbricht. Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg, ist eine ARD-Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks, gefördert von MDR Next.